Stell dir vor, du sitzt in deiner schicken Altbauvilla, bunte Flagge weht am Balkon oder vielleicht auch an deinem Fahnenmast. Der mit Bastelschere auf links gestutzte blaue Pony sitzt wie Heidi. Luft-Wasser-Wärmepumpe im Garten, du bist moralisch auf Level 100. Und plötzlich Blackout. 4 Tage bei Minusgraden. Und die Schlagzeile dazu: Explosionsgefahr durch Wärmepumpen mit Propan im Blackout-Gebiet. Du hörst es raus, wir befinden uns in der Landeshauptstadt, in einem ehemaligen Industrieland, in einem Land, das sich mal Exportweltmeister genannt hat. Und wir befinden uns in der Stadt, wo eigentlich alles gesteuert wird. In Berlin. Na klar, wie sollte es anders auch laufen? Erst zünden Linksextreme das Stromnetz an und dann sprengt dir die Wärmepumpe die kalte Bude auch noch unter dem Allerwertesten weg. Naja, vielleicht wird es ja dann kurzzeitig warm. Nein, Deutschland 2026 beschreibe ich damit. Das Jahr ist noch keine Woche alt, aber das Stromnetz sieht aus wie aus den 70ern. Energiepolitik wie auf Instagram und dazwischen du mit deinem Pappschild frieren für Selenskyj und dem verdammten Verdichter, der einfach nur warmes Wasser machen wollte. Toll, oder? Nein, toter Clown am Straßenrand, also Spaß beiseite. Heute räumen wir mal auf. Ich bin zwar einer, der gerne mal hier und da über die Stränge schlägt und auch seine politische Meinung hier kundtut, aber nein, das war jetzt mal kurz zum Reinkommen lustig. Es wird auch noch lustig während der Folge, aber auch eher traurig. Ihr wollt aufgeklärt werden und darum seid ihr ja hier. Ja, ich möchte euch die Zeit, in der ihr jetzt diesen Podcast gerade hört, versüßen. Sei es gerade beim Putzen, so macht es zum Beispiel meine Freundin, die hört meinen Podcast gerne, wenn sie die Küche macht. Wunderbar, so gehört sich das für eine Frau. Nein, kleiner Spaß auch wieder am Rande. Aber wenn ihr gerade auf der Autofahrt seid oder habt euch gerade einen Kaffee geholt, denkt euch, ach komm mal, ich höre mir das mal gerade an, was denn da wirklich abgelaufen ist im elektrotechnischen Sinne. Ja, also was passiert bei so einem Stromausfall wirklich mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, wovon ja da die Rede war? Was ist dran an der sogenannten Explosionsgefahr bei den sogenannten Propangas-Wärmepumpen? Und warum das eigentliche Problem eben nicht deine Wärmepumpe ist, sondern die Leute, die schon seit Jahren die Infrastruktur vernachlässigen und jetzt so überrascht tun, vielleicht auch zwischendrin mal eine Runde Tennis spielen. Freut euch also jetzt schon mal auf das Zitat zu dieser Folge, denn es ist von einem meiner Landsleute. Also starten wir jetzt mal rein. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo De Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder den Podcast und das Videoformat dazu auf YouTube, in der ihr euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, über elektronische Betriebsmittel wie der Wärmepumpe, aber bei euch zu Hause im Haushalt, in der Industrie oder aber auch beim Kunden vor Ort. Ja, und die heutige Podcast-Folge, die widme ich allen Ickes aus Berlin. Icke bin Berliner. Wart, ich kann, dit kann keiner. The trend is your friend, wie man so schön sagt. Eigentlich ist es ja nicht so mein Stil, aktuelle Themen hier auch nochmal so auseinanderzunehmen, weil es gibt genügend Leute, Wirtschaftsökonomen und so weiter, die dieses Thema wirklich breit auseinandergenommen haben. Oder auch Julian Reichelt, Mai Nius oder auch Horst Lüning, den ich sehr, sehr schätze. Wer dazu was gesagt hat, ein Ingenieur, der das so toll rüberbringt, man muss es natürlich auch irgendwo verstehen, er erklärt es einfach, aber ich versuche das Ganze auch mal von meiner Seite für euch ein bisschen runterzubrechen, um auch hier mal aufzuklären. Nischen-Podcast könnt ihr unterstützen, ja auch mal die kleinen Creator unterstützen mit einem Daumen nach oben und 5 Sternen. Aber sowohl meine Schüler als auch meine Teilnehmer beim Kurs in der Handwerkskammer Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, wo ich auch hier und da mal abends doziere, also bei mir ist nicht Mittagsschluss, ja, wie bei den meisten Lehrern und ach, wann sind denn wieder Ferien? Nein, Giancarlo the Teacher macht Videos, macht den Podcast und ist noch abends am Dozieren, weil er gar nicht genug kriegt und macht noch mindestens mal 4-mal die Woche Sport, ist Marathonläufer, nein, genug gefeiert. Also ich möchte sauber heute aufklären, es ist mir wirklich ein Fest, mit euch jetzt mal kurz darüber zu reden. Und deshalb bekommst du auch in dieser Folge 3 Dinge auf den Punkt, auf die du dich freuen kannst. Und zwar erstens, was ist in Berlin technisch wirklich passiert. Ja, also es ist ja bekannt, ein linksterroristischer Brandanschlag, der schon vorher angekündigt war. Aber hey, wehe, man bezeichnet jemanden als Dummkopf, dann ist morgen sofort eine Hausdurchsuchung fällig. Aber wehe, man sagt, man fährt in den Weihnachtsmarkt rein oder eben man macht sowas. Auf eine Kabelbrücke über dem Teltow-Kanal. 5 Hochspannungsleitungen wurden da gekappt. Und zwar professionell, bis zu 45.000, also man hat sogar bis zu 50.000, war die Rede, ja, Haushalte und 2.200 Betriebe ohne Strom, teils 4 Tage lang bei Frost. Also Leute, das ist schon eine Hausnummer, ne, was da passiert ist. Und die Welt hat auch hier wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf Deutschland geschaut. Gerade Europa, wo Deutschland ja der Motor ist, wenn der ausfällt, ist Europa kaputt. Sollte man sich Gedanken machen. Aber gut, kommen wir gleich zu, denn es sind ja die Tage jetzt sowieso ganz viele Nachrichten, wer sich da alle Gedanken macht und die Schuldzuweisung. Man schiebt ja immer gerne den schwarzen Peter woanders hin. Da möchte ich heute eher weniger drauf eingehen. Ich werde das ein oder andere schon sagen, aber nur mal so. Also das Erste, was ist in Berlin technisch überhaupt passiert, dass du das mal verstehst, was so ein Blackout mit Wärmepumpen überhaupt macht. Also ich würde dir wirklich ganz einfach erklären, dass eben, wie gesagt, die Wärmepumpe an sich, die kann nicht hochgehen. Was da hochgehen kann oder was kaputt gehen kann, ist klar, kostet Geld, ist ärgerlich, der Anlagenmechaniker muss kommen und muss was austauschen. Aber im Endeffekt, also es, du kannst auch Lotto spielen, um dass sie die Bude unter dem Poppes wegfackelt. Also ich kläre auf, warum Leitungen zum Beispiel einfrieren, Wärmetauscher platzen und warum das zwar teuer ist, aber wie schon gesagt, selten, ich sag mal, eine Hollywood-Explosion. Ja, das ist wie bei Alarm für Cobra 11, wer es damals in den, in den 90er geguckt hat, Anfang 2000. Da wurden auch die Stunts und die ganzen Sachen wirklich toll gemacht und Alter, ich gehe zur Autobahnpolizei und so weiter. Ja, dann ist auf einmal langweilig, dann holst du so ein paar Raser dann da runter, der, oh, der ist mal 10 km/h zu schnell gefahren, ich habe sie Tuner-Szene, egal. Ihr wisst, das sind genau die, wenn ich die im Fernsehen sehe, denke ich mir so, du Penner, weißt du, es passiert so viel auf den verdammten Straßen, aber du holst so einen raus, der ein bisschen zu schnell gefahren ist, weil wir ja keine Tempolimits in Deutschland haben. Gut, also, dritter Punkt. Wie gefährlich ist denn überhaupt Propan oder kurz R290? Das ist die Bezeichnung dafür, die Kurzbezeichnung, in den Wärmepumpen wirklich. Also ich will hier mal aufklären, was die Normen, wie zum Beispiel die DIN EN 378, habe ich dir auch unten verlinkt in einer Quelle, da komme ich dann genau zu, wann welche Quelle aktiviert wird, beziehungsweise wann ich welche Quelle heranziehe. Es sind insgesamt auch nur 8, habe ich dir alle unten in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt, dass du das nochmal genauer nachlesen kannst. Was jetzt Hersteller zum Beispiel zum Thema Sicherheit sagen und wie jetzt so ein realer Schadensfall wirklich ablief, bei dem jetzt Propan tatsächlich ins Heizsystem kam und zu einer sogenannten, und es ist wirklich so, man nannte es dann eine Verpuffung, kam. Also da war jetzt nicht irgendwie von Explosion die Rede und so weiter und ihr kennt das alles, die Medien stürzen sich ja dann da drauf, damit macht man ja Kohle, Clickbait, wenn ich dann sage, okay, man macht vielleicht noch eine gewisse Politikerin einer gewissen Partei, die verboten werden soll, soll dann da abgezeichnet werden und diese Politikerin ist gegen Wärmepumpen, weil die hochgehen. Die gute Frau weiß ganz genau, was da abgeht. Und die würde, glaube ich, nicht sofort sagen, wir müssen das und das verbieten. Es spielt ihr natürlich irgendwo in die Karten, aber die anderen machen es ihr auch so einfach. Also ich meine, es ist wie, wenn ich Uno spiele und die Karten umdrehe und meinen Gegnern zeige. So machen es im Prinzip gerade die anderen Parteien für die eine Partei. Also ja, ist jetzt nicht wirklich schwer. Ich glaube, die 45.000 Haushalte oder die ganzen Leute, die auch da gewohnt haben, ob die nicht tendenziell jetzt was anderes wählen, wer weiß. Okay, aber warum ist das jetzt wichtig für dich als Azubi, Geselle oder Meister? In deinem Arbeitsalltag, in der Theorie und in der Prüfung kommen ja genau solche Themen dran. Netzredundanz, merkt ihr diesen Wort, Redundanz. Klar, auch der Wärmepumpenaufbau, gerade für Elektroniker, also da sind die Anlagenmechaniker, die bei mir sitzen, warum muss ich ein Elektro können? Ich mache hier nur Sanitär, ich gucke, dass die Toilette läuft. Ey, Dicker, ohne Strom kein Wasser, das kapieren die nicht. Ja? Aber gut, da hast du so ein paar Schlauberger, die meinen, die wüssten es besser, weil die auf Baustelle mal den einen oder anderen, die ein oder andere Wärmepumpe vielleicht mal irgendwie mit Glück angeschlossen haben. Ich werde aber auch, klar, bei dir ist auch Kältemittel wichtig und natürlich auch der Punkt Sicherheit, elektrische Sicherheit vor allem, ja. Auf Baustelle musst du auch Kunden erklären können, ob die Propanbombe im Garten, in Anführungszeichen, wirklich eine Bombe ist oder eher, ich sag mal, ein teures, aber harmloses Kühlgerät. Und privat geht es um die simple Frage, friert dir beim nächsten Blackout die Bude weg oder weißt du, was du tust, beziehungsweise auch, wie du dich davor zu schützen hast? Thema Notstromaggregat, auch dazu hat Giancarlo the Teacher sowohl eine Podcast-Folge als auch, und da kannst du dich jetzt schon drauf freuen, ich werde mal Notstromaggregat mal testen, Dauertests, mal mit Benzin und so weiter, was das Ganze heißt, mit Netzsynchronisation, kommen wir auch noch gleich zu, warum das mit dem Wiederinbetriebnahme von diesem ganzen Wohnteil in Berlin, diesen 45.000 Haushalten, warum das eben nicht über Nacht passieren konnte, alles in dieser Podcast-Folge. Und nebenbei wirst du merken, die Wärmepumpe, die ist nicht das Problem. Die Mischung aus maroder Infrastruktur, man muss es einfach so sagen, Deutschland ist ein Entwicklungsland. Ja? Dazu politische Symbolpolitik und technische Ahnungslosigkeit. Das ist das Problem, was vielen den Arsch auf Grundeis setzt. Also starten wir jetzt mal rein. Was ist in Berlin eigentlich technisch passiert? Quelle Nummer 1, ganz klar, oben Stromausfall im Südwesten Berlins nach Brand an Kabelbrücke. LKA ermittelt. Also, fangen wir beim Stromnetz mal an. Ganz einfach, Giancarlo the Teacher malt dir jetzt, lieber Podcast-Zuhörer, mal wieder ein Bild mit seinen Worten in den Kopf. Ich mach mal wieder einen auf Picasso. Hör mir zu. Leiht mir euer Ohr auch die Lümmel aus der letzten Reihe. Stell dir das Netz wie ein Wassersystem vor. Das Kraftwerk, wo produziert wird, das ist die Pumpe. Die Leitungen sind jetzt die dicken Wasserrohre und die 45.000 Haushalte und die 2.000 Betriebe, plus minus die beiden Zahlen, das sind jetzt die Wasserhähne. Das heißt, da ist jetzt der Druck drauf, ich brauche nur Wasserhahn aufmachen, schön entlastet. Natürlich wird immer so viel Druck ja draufgegeben, wie man davon ausgeht oder weiß, ah, okay, das wird jetzt auch abgenommen, damit sich das, weil in der Natur habe ich immer, schon in verschiedenen Podcast-Folgen zu verschiedenen Themen habe ich erwähnt, wollen wir immer einen Ausgleich haben. Ja, deswegen machst du ja auch zum Beispiel bei deiner Bude morgens dieses Stoßlüften, damit wir erstmal diesen Ausgleich haben, ja, damit du nicht irgendwie diese verbrauchte Luft im Haus hast und so weiter. Aber ich möchte jetzt nicht aufs Lüften eingehen, jetzt nicht diese Folge, auch nicht meine Expertise in diesem Punkt, sondern es geht mir darum, okay, wir wollen irgendwo in der Natur, die möchte einen Ausgleich haben. So, und in Berlin Südwest gibt es das Heizkraftwerk Lichterfelde. Und das speist so um die 300 Megawatt, also 300 Millionen Watt, in Berlin Südwest in die elektrische Energie, an elektrischer Energie in das Netz plus für Fernwärme speist noch was ein. So, und die Energie geht jetzt über mehrere Hochspannungskabel mit etwa, und jetzt halte ich fest, 110 kV, also 110 Kilovolt oder 110.000 Volt. Über eine einzige Kabelbrücke geht das. Über den Teltow-Kanal. So, deswegen heißt es ja dieser Stadtteil auch Berlin-Teltow und so weiter. So, jetzt pass auf. 110 kV, erstmals für dich zur Einordnung. Du befindest dich in der Niederspannungsebene, also die meisten. Ich habe auch hier welche, die den Podcast hören und das sind die, wo meinen noch mal größeren Respekt haben. Ja, die sind nicht an der Front beim Kunden, sondern die sind vielleicht sogar in den Umspannwerken. Dann haben die einen gewissen Schein dafür. Da musst du nämlich gewisse Qualifikationen für haben. Da kann nicht jeder Haus- und Hofelektriker, kann nicht einfach an einer 110 kV oder auch an einer Mittelspannungsanlage, kann er dran rumrantieren, sondern da sind ja ein paar andere Sachen. Da sind dann nämlich bei den Sicherheitsregeln, geht es nämlich dann ab der vierten los, ne, mit Erden kurz schließen und benachbarte Unterspannung stehende Teile abdecken, abschranken. Deswegen die fünf Sicherheitsregeln extremst wichtig, auch wie es Gerhard Axberger und Max Overmann und alle Elektriker sagen. Pass auf, also, du hast die Niederspannungsebene, die geht bis 1000 Volt. Dann kommt die Mittelspannungsebene, so 20 bis 50.000 Volt. Dann kommt die Hochspannungsebene, ja, wo du dann bei den 110 kV bist, also du bist schon im Prinzip zwei Stufen höher, als wo wir uns befinden. Und dann kommt natürlich noch die Höchstspannungsebene, 380 kV, das wäre dann zum Beispiel ein sogenanntes Atomkraftwerk. Warum, oder ein Kernkraftwerk, sorry, Kernkraftwerk ist der technisch korrekte Begriff. Warum sage ich dir Kernkraftwerk? Weil Atom ist ja das, was böse ist. Das ist das, was in den Medien gerne, Atomkraft, nein, danke. Wenn ich euch gleich noch erzähle, was alles zusammenkommen muss und was alles gebaut wird und was in Deutschland nicht gebaut wird und worauf gesetzt wird und so weiter, es ist im Prinzip ein Witz. dass im Prinzip ein Fall herangezogen wird und alles abgeschaltet wird, obwohl es jahrelang sauber lief. Aber das ist eine andere Frage. Okay, wir haben jetzt diese 110, also ne, zweimal höher, also 100 Mal höher als das, was wir überhaupt, womit wir hier hantieren auf der Niederspannungsebene. Mal so, damit ihr erstmal wisst, was da für Fachkräfte überhaupt gebraucht wurden, die da Tag und Nacht gearbeitet haben, damit die Haushalte wieder laufen. Und jetzt das Entscheidende, pass auf, also ich habe ja gesagt, das lief über eine einzige Brücke. Diese eine Brücke war im Prinzip, wenn du es so möchtest, ein Single Point of Failure. Kannst du dir vorstellen, wie bei der Konstruktion des Todessterns? Ja, an alle Krieg der Sterne-Nerds. Ja, da musste im Prinzip nur durch eine kleine Luke, da wurde im Prinzip so ein Punkt offen gelassen, wo genau reingeschossen werden musste. Genau dieser eine Punkt, der das ganze System hochgejagt hat. Der ganze Stern, die ganzen Leute. Keiner hat an die ganzen Menschen, die da gedacht, die da gearbeitet haben, die ihren Unterhalt da verdient haben, ihre Familien versorgt haben auf dem Todesstern. Hat keiner dran gedacht. Gut, aber nur mal so ein kleiner Ausflug in die Star Wars-Welt, also Krieg der Sterne Ende 80er, meine Zeit, wo ich geguckt habe. So, und jetzt pass auf. Gleiche Prinzip, Single Point of Failure, eine Brücke, 5 Leitungen plus Steuerkabel liefen über genau diese eine Brücke. Toll, oder? So, und fällt jetzt diese Brücke aus, ist im Berliner Fall für Zehlendorf, Lichterfelde, Wannsee ziemlich finster. Und am frühen Morgen des 3. Januar, das Jahr hat super angefangen für diese Berliner, und dann haben wir endlich mal einen Winter, der auch mal hart ist und mal ein bisschen, oh ey, wo ist eigentlich der Klimawandel? Und da, wir haben doch so eine Klimaerwärmung. Setzen mutmaßlich linksextreme Täter diese Kabelbrücke mit einem speziellen Brandbeschleuniger in Brand, der deutlich höhere Temperaturen gebracht hat als jetzt einfaches Benzin. Das heißt, die wussten, was sie da tun. Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die dumm sind. Nein, die haben was drauf. Das ist wie bei jeder Organisation, ob es damals bei dem war, der bei der Kunstakademie abgelehnt wurde oder eben jetzt bei der Antifa. Da sind Leute dabei, die haben es drauf. Die wissen, was sie tun. Ja? Und mit denen kann man auch bestimmt super fachsimpeln. Also, fachlich und so weiter will ich gar nicht. Die Einstellung ist eine andere Sache, aber man kann sich immer mal sagen, okay, man unterhält sich mit der anderen Seite. Manche wissen gar nicht, was sie da tun. Die sagen, die machen es wie Oppenheimer der Wissenschaft wegen, weiß man ja nicht. Aber egal. Aber dabei, durch diesen Brandbeschleuniger, verschmolzen jetzt Teile der Kabel und die 5 Hochspannungskabel. Und die wurden zerstört. Gleichzeitig. Und gleichzeitig, während die zerstört wurden, wurden direkt mal Omas gegen rechts mobilisiert, um 70 Euro NGO-Geld zu kassieren für ein bisschen Rente aufbessern. Ja, weil ich sag mal so, NGO-Geld, glaube ich, musst du nicht versteuern, muss man mal einen Steuerfabi fragen. Ich meine, wenn die jetzt Plastikflaschen sammeln gehen, dann müssten sie es versteuern. Wissen wir ja, ja, mit Gewerbe und wenn du da eine Gewinnabsicht hast. Aber ich weiß nicht, wie das ist mit der Demogeld. Kann man mal fragen, oder? Schreib es mal in die Kommentare. Ist mein Tipp mal von mir. Frag mal den Steuerfabi, ob ich das versteuern muss. Ob er dazu ein Video macht, ich weiß es nicht. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren. So, jetzt aber weiter. Hier ist nochmal der zweite Bericht, Quelle 2. Da steht es auch nochmal mit 50.000 Wohnungen. Da steht auch nochmal mit 2.000 Betrieben drin. Aber was passiert da jetzt eigentlich im Kraftwerk? Weil ich meine, klar, wir wissen, okay, da wurde was durchgeschnitten. Stromausfall. Alles, was dahinter ist, tot. Aber mich interessiert ja die erste Seite, also die Primärseite, also da, wo es herkommt. So, jetzt pass auf, die Turbinen, die laufen ja. Und der von diesem Kraftwerk. So, der Generator drückt im Prinzip ja weiter, wenn wir bei unserem Wasserprinzip bleiben, ja weiter Druck drauf, ja, weiter Leistung ins Netz. Aber auf einmal ist der Wasserhahn, also diese 50.000 und 2.000 Wasserhähne sind weg, ja, oder zu. Also die Leitung, wo der Strom, wo der Generator, wo das Kraftwerk Strom reinpumpen will, die sind weg. So, und das System muss jetzt innerhalb von Millisekunden abschalten. Sonst dreht er die Turbine hoch und du zerschießt dir das Kraftwerk, weil der weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Druck. Ja, und das ist, wir kennen es alle, ja, wie bei einem Schlauch, wenn ich dann zuhalte, aber weiter aufdrehe mit dem Wasserhahn, ja, Druck, Druck, Druck. Ich halte aber vorne zu, ja, was passiert? Irgendwo muss platzen, ja, irgendwo muss es ja den Ausgleich geben. So, deshalb gilt für dich, lieber Meister oder auch lieber Kraftwerksbetreiber, lieber Wissender, damit du mal weißt, was da abgeht. Erstens, der Generator trennt mittels Leistungsschalter. Der wird erstmal getrennt. So, Dann wird die Feuerung runtergefahren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, der Dampf über einem Bypass, ist wie im Prinzip bei einem Herzen ein Bypass und so weiter, oder eine Bypass-Diode, ja, wo dann im Prinzip über Bypass und Sicherheitsventile wird jetzt der Dampf oder der Überdruck wird jetzt abgelassen, damit der Kesseldruck nicht durch die Decke geht. Ja, also Generator erstmal mit Leistungsschalter, also wirklich mit einem dicken, fetten Leistungsschalter erstmal trennen, Feuerung runterfahren, Bypass, Dampf weglassen. Das sind die drei Schritte. Jetzt ist aber der Punkt. Ich meine, die haben es tagelang vorher haben sie es angekündigt, es hat keiner was gemacht, es hat sich auch keiner darauf vorbereitet und auf einmal ist genau das passiert. So, Kraftwerk ist aber noch in Stand. Das heißt also, da hat schon irgendwo ein Sicherheitsinspektor Homer Simpson hat schon gesehen, ei, da ist ein rotes Licht, was da blinkt, ich muss genau diese Kette einhalten. Jetzt aber noch kurz zur Frage, die sich ja viele Einwohner gestellt haben, warum jetzt aber die Reparatur so lange gedauert hat, weil ich meine, das Kraftwerk lief ja. Da wurde jetzt einfach nur was gekappt. An sich würde man ja jetzt überlegen, okay, oh, da wurde was gekappt. Ja, mobilisierst du jetzt ein paar Leute. In China wird das 5 Minuten dauern mit der ganzen Manpower. Ja, aber in Deutschland, ich weiß nicht, wurden vielleicht auch noch ein paar Zettel ausgefüllt, ein paar Genehmigungen eingeholt, bis das gemacht wurde. Aber nein, ich erkläre es euch mal, weil das ist schon, das kannst du nicht in 5 Minuten machen. Weil das, was hier jetzt von links gezielt kaputt gemacht wurde, das ist halt kein Verlängerungskabel aus dem Baumarkt. Hier waren sogenannte Ölkabel, waren da verbaut. Mit papiergetränkter Isolierung. So, und das alte System. Und die treffen jetzt bei der Reparatur auf neue Kunststoffkabel. Stell dir das alte Ölkabel wie so ein Kupferrohr vor, das mit Papier gewickelt ist und mit Spezialöl vollgesogen. Isolierung. Das hat funktioniert, es war top, kein Problem. So, und das hätte auch noch gehalten, auch kein Problem. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, die haben das extra kaputt gemacht, damit endlich mal was Neues passiert. Na, hey, die haben ja jetzt nicht die komplette Leitung ausgetauscht. Nein, nein, pass auf. Das neue Kabel kannst du dir jetzt, da wurde jetzt einfach ein neues Kabel dran gemacht, mit einer Muffe. Habe ich auch Bilder im Video, werde ich dir gleich zeigen, Quelle 3. Aber das neue Kabel kannst du dir jetzt vorstellen, wie ein modernes Rohr mit einer dicken Kunststoffwand. Und diese beiden Bauarten verhalten sich elektrisch unterschiedlich. Und deshalb kannst du sie nicht einfach wie zwei NYY-Leitungen, für den Fachmann weiß Bescheid, also du kannst nicht einfach zwei Kupferkabel jetzt einfach mit einer Vago zusammenpacken. Okay, das ist jetzt ein NYY, das ist ein NYM oder das ist ein NYM oder sonst irgendwas. Die kannst du jetzt nicht einfach so zusammenpacken, ja, mit einer Lüsterklemme und zusammenfrickeln und miteinander verheiraten. Das geht leider nicht. Deswegen habe ich für dich mal symbolisch da mal ein Bild aufgerufen. Ja, und zwar brauchst nämlich spezielle Übergangsmuffen. Ja, die müssen verbunden werden oder die stellen die Verbindung her. So eine Muffe, ja, auf der einen Seite was rein, auf der anderen Seite was rein und in der Mitte im Prinzip, das ist meine Muffe. So, und diese Übergangsmuffe ist im Prinzip eine hochpräzise, wasserdichte und druckdichte Verbindungsstelle. Jetzt sagt man sich, hä, warum denn Druck? Ich meine, ich habe jetzt das Wasserbeispiel gebracht, aber im Prinzip ist ja Spannung der Druck der Elektronen, ja, der Leistung, die ich da übertrage, das elektrische Feld. So, das ist es im Prinzip. So, und das darf dir nicht hochgehen, das darf dir nicht platzen, wegen der zu hohen Spannung. Das ist das, was physikalisch vielen Leuten irgendwie abgeht. Ich meine, mit Strom funktioniert das, Strom kommt aus der Steckdose, aber ihr seid ja hier, um das zu verstehen. Pass auf. Auf der einen Seite von dieser Muffe hast du jetzt die Seite, das Öl im alten Kabel hält und auf der anderen Seite das Kunststoffkabel sauber wird dann angekoppelt. Also Ölkabel auf der einen Seite, Druck und so weiter, hält alles schön dicht. Auf der anderen Seite das rein. Okay. Innen ist jetzt die Muffe so aufgebaut, dass der Strom und das elektrische Feld schön gleichmäßig laufen. Das ist nämlich wichtig, auch im Punkto Notstromaggregate komme ich nämlich gleich drauf. Wenn dem nämlich nicht so wäre, liebe Freunde der Elektrotechnik, macht dir diese 110 kV Spannung aus der Muffe ganz schnell den Feuerwerkskörper. Dann geht dir aber sowas von, fliegt dir das durch die Luft. Also dann hast du eine tolle Hollywood-Explosion, ja? Deswegen guck mal rein in Quelle 3, wie cool das aussieht. Das macht man nicht mal eben gerade in 5 Minuten. So, und jetzt kommt noch Quelle 4. Pass auf. Und zwar geht es jetzt noch darum, die Isolierung, die wird jetzt bei dieser ganzen Prozedur auf Zehntel Millimeter abgetragen und alles muss absolut, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wo es hier gerade im Winter Schwierigkeiten gab, trocken und sauber sein. Denn du musst wissen, bei Hochspannung bedeutet schon eine kleine Kante oder ein Staubkorn eine sogenannte Feldspitze. Und Feldspitzen sind kein Spaß. Das sind der Startknopf für sogenannte Teilentladungen und später dann einen sogenannten Überschlag. Also nicht der Überschlag, wie du dich drehst, ja, Überschlag machen, sondern da ging es wirklich um den Durchschlag, dass da wirklich aber sowas von Suppe drüber läuft. Da willst du nicht in der Nähe sein. So, und deswegen dieses Bild da, was ich dir im YouTube-Video dazu aufgerufen habe oder du dir mal in Quelle 4 angucken kannst. Ja, also das muss sowas von haargenau stimmen. So, und damit wir jetzt die Isolierung mit Spezialwerkzeug wie im OP-Saal, wird das Ganze modelliert und die Muffe muss dabei jetzt, das ist der Punkt, ich habe das bei Berichterstattung, habe ich das gesehen von einer Sprecherin aus Berlin, in einem beheizten, fast staubfreien Zelt muss das aufgebaut werden. So, jetzt hast du natürlich da Stromausfall. Ah, blöd, okay, musst du ein Notstromaggregat musst du holen, musst das da die ganze Zeit betreiben oder du legst eine etlich lange Leitung irgendwo hergezogen, ja, dass wir irgendwo Strom herkriegen, weil, wie gesagt, es muss ja beheizt werden plus staubfrei und das an der Stelle, wo kein Strom ist, im Winter. Ja, klar, beheizt staubfrei im Winter, wo Stromausfall ist, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also, das ist das, was die gute Frau da erklären wollte, was sie an Informationen, ihr könnt euch das vorstellen, so die war kurz 5 Minuten bei den Fachkräften da drinnen, was soll ich in denen sagen, warum dauert denn das so lange, das und das und das und das, die haben versucht, der Frau das so gut es geht mitzuteilen und sie hat es dann versucht, auch so gut es geht, der Masse mitzuteilen, warum das länger dauert. Weil, ihr müsst wissen, jede Muffe braucht auch noch so ihre, sag mal so, je nach Monteur, schon mal so einen Tag. Ja, also schon mal so, ich habe bei meinen Recherchen rausgefunden, 30 bis 40 Stunden für 2 Monteure, dass das sauber läuft. Weil du kannst nicht einfach sagen, die habe ich bei mir im Auto liegen, die Muffe, kein Problem, schließen mal an, machen mal dran, ein bisschen festgekrimmt und dann läuft es. Nee, also jetzt stell dir vor, du sitzt im warmen Ministerium und sagst, ach, Minus an Redundanz, also eine Leitung darf ausfallen, ohne dass das Netz zusammenbricht. Das machen wir später. Erstmal die Unternehmen besteuern und Pressetexte schreiben und vielleicht noch irgendwo was gegen rechts machen und Demokratieförderung. Ja. Ihr merkt, das, was ihr wählt, bekommt ihr. Es wurde hier jahrelang, wurde hier Misswirtschaft betrieben. Redundanz ist hier eher der Punkt. Ich will jetzt schon mal drauf eingehen. Wenn man gesagt hätte, man hat eine zweite Brücke zur ersten, parallel daneben, geil, Alter, so, dann kappen die einfach, die ist mir doch egal. Dann haben wir noch eine zweite. Habe ich heute, Stand jetzt, 10.01. im Radio gehört, liebe Freunde Elektrotechnik, ja, ich bin an einem Samstag, wenn ich das am Aufnehmen, heute erst gehört, dass ja die Leute sich darüber beschweren, dass ja keine Ausfallsicherheit da ist. Das heißt, da sollen jetzt nicht die Politik, sondern die Versorgungsnetzbetreiber sollen ins Boot geholt werden, die sollen dafür verantwortlich sein. Jetzt überlegt aber mal, wenn der Versorgungsnetzbetreiber, was bezahlen wir uns für unsere Stromrechnung alles mit Konzessionsabgaben und so weiter, habe ich auch mal auseinandergenommen, also mit der Wartung, Instandhaltung von dem Ganzen. Das ist im Prinzip ja in der Stromrechnung mit dabei. Die machen schön fettes Plus, aber wenn es dann darum geht, die Infrastruktur instand zu halten oder vielleicht sogar besser zu machen, zu modernisieren, läuft ja noch. Erst wenn es knallt, dann können wir was machen. So läuft es ja größtenteils. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so läuft. Aber normalerweise ist es doch so, ich müsste doch eine Ausfallsicherheit schaffen. Dann kann ich entsprechend, klar, kann ich dann auch Preise verlangen. Keine Frage. Vergleiche mit Atomkraft oder Kernkraft, die jetzt mit, ich sag mal, was kostet die? Paar 20 Cent aufwärts und dann hast du die Windkraft mit ihren 7 Cent, 8 Cent, 9 Cent, 10 Cent. Ja, mag sein, dass das eine günstiger ist. Das eine ist aber volatil. So, bezahle ich günstig, hab's aber nicht immer oder bezahle ich für die Sicherheit, dass ich es immer habe, mehr Cents. So ist es da jetzt auch. Dann sagt der Versorgungsnetzbetreiber, oh ja, wenn ihr zu mir kommt und wir haben mal sowas, ich habe noch eine zweite Leitung, kein Problem. Aber für die musst du natürlich auch mitbezahlen. Muss gewartet werden, muss instand gehalten werden. Ja, aber wenn irgendwann das Land so ist, so weit, ja, dann dürfte sowas absolut nicht mehr passieren. Aber die wussten ganz genau, wir schneiden da durch und dann ist erstmal
Licht aus. Wunderbar. Frieren für Zelensky. Nein. Also, das Ergebnis kennst du ja. Normalerweise, es müsste eine zweite, aber wenn das jetzt kommen würde, eine zweite Leitung langlegen, also nochmal auf diese 5 Kabel plus die Steuerleitung, parallel dazu eine zweite, ja, am besten an einem zweiten Ort, das macht man ja mit Rechenzentren genauso, ja, dass man da eine Ausfallsicherheit hat. Du würdest es bezahlen. Du, ich, wir würden dafür zur Kasse gebeten. Da ist es jetzt nicht so, dass da sagen würde, Vater Staat, oh, wir haben hier noch ein bisschen was, was wir von der Staatskasse reinnehmen. Nein, da kommt unsere Bärbel Bas und sagt, nein, wir müssen ja von den Steuern schon die Rente subventionieren, um die zu halten. Aber, liebe Arbeitgeber, das trifft sie ja nicht. Und das finde ich nicht lustig. Ja, danke. Also, hier im Elektrotechnik-Podcast möchte ich dir auch nicht vorenthalten, wie das ganze Prozedere vonstatten geht, damit du im Groben weißt, was passieren musste, damit eben der Strom wieder bei den Bewohnern im Haus ankommt. Also, bevor da nämlich wieder ernsthaft Leistung zum Fließen kommen kann, läuft ein zeitlich strenges technisches Programm ab. Das sind genau 4 Schritte, die ich da für dich habe. Sind auch nochmal in, ich meine, in Quelle 2 sind die auch nochmal mit drin. Also, im ersten Schritt wird jetzt erstmal die Isolationsprüfung gemacht, wie bei dir auch bei deinen Anlagen, RISO, also im Prinzip auch eine Angstprobe, wenn man so möchte. Es wird geguckt, passt das mit der Isolierung? Haben wir da irgendwo, wo was überspringt? Wenn wir jetzt wirklich einschalten, also ist jetzt erstmal spannungslos. Also bevor die Leitung ans Netz darf, wird sie von außen mit einer sogenannten Prüfspannung beaufschlagt und die sogar höher ist. Tatsächlich, die ist höher als die späteren 110 kV. Aber es ist, wie gesagt, eine Prüfspannung. Das heißt also, da ist jetzt nicht so, dass da jetzt schon die volle Leistung, die volle Suppe zum Fließen kann, kommt und ich kann jetzt nicht sofort abschalten. Weil wenn ich das Kraftwerk jetzt einschalte, dann müsst ihr genauso wieder diese Punkte, wenn ich es abschalte, Leistungsschalter, Gas und so weiter, Ablassventile, den ganzen Spaß müsste ich ja wieder machen. Deswegen macht man natürlich erstmal Vorprüfungen und so weiter, bevor man wieder alles in Betrieb nimmt. So, also. Prüfspannung drauf, um zu gucken, RISO. Bleibt jetzt alles ruhig, ist die neue Muffe elektrisch gesehen schon mal dicht. Schon mal gut. Gibt es aber einen Durchschlag oder einen Knall, war vielleicht irgendwo Dreck, Feuchtigkeit oder einen Fehler in der Isolierung und die komplette Reparaturstelle ist auf einmal Schrott. Kurze Werbung in eigener Sache. Am 12.03. bin ich live auf der Light & Building in Frankfurt am Main und beim Power Festival. Dort bin ich gleich auf 2 Bühnenslots gebucht. Und zwar einmal im Power Azubi Talk von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr und später im Power Panel von 15.40 Uhr bis 16 Uhr. Es geht um die Zukunft des Handwerks und wie ich das so sehe, zusammen mit anderen Experten. Nachwuchs und Zukunft im Elektrotechnik-Handwerk. Zwischen Halle 8 und Halle 9. Und jetzt kommt's. Jeder, der mit mir auf der Light & Building ein Selfie macht, das Bild in seiner Instagram-Story teilt, den Elektrotechnik-Podcast markiert, 2 Freunde verlinkt und meinem Kanal folgt, nimmt automatisch an einem tollen Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern verlose ich nämlich 3 exklusive Lernpakete für deine Ausbildung und oder Meistervorbereitung in der Elektrotechnik. Also, wenn du auf der Light & Building bist, komm vorbei, sag Hallo, mach ein Selfie mit mir und sicher dir die Chance auf dein Lernpaket. Alle Details findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Und jetzt weiter, viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Deswegen macht man schon mal diese Messung vorab. So, damit ihr schon mal wisst, was da überhaupt abging, ja, weil viele sagen sich, ja, Mann, das ist ja nett, wir haben da die Fachkräfte, Fachkräftemangel. Wir haben im Prinzip, glaube ich, nicht, also ich habe vorhin erst einen Bericht gesehen, dass damals Ende der 40er, Anfang 50er, die Amerikaner wirklich aber alles von den Deutschen abgezogen haben, von Patenten und die Deutschen waren wesentlich, waren 100 Jahre ihrer Zeit voraus. Aber hey, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Im zweiten Schritt wird jetzt die Leitung unter Spannung gesetzt. Heißt, das Ganze aber noch ohne Last. Das heißt, da ist nichts hinten dran. Sondern wird erstmal unter Spannung gesetzt. Also die Leitung wird auf der einen Seite zugeschaltet, zum Beispiel im Kraftwerk, aber am anderen Ende hängt eben noch keine Last am sogenannten Umspannwerk. Und so prüfst du jetzt, ob die Leitung die Spannung überhaupt halten kann. Und das elektrische Feld steht hier schon voll an. Aber es fließt fast kein Strom, weil eben noch niemand, ich sag mal, am Ende dranhängt. Sprich, wir sind ohne Last. So, okay, das war der zweite Schritt. Jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt im dritten Schritt, das ist ganz, ganz wichtig, auch im Punkto Notstromaggregat, bitte zuhören, die Synchronisation mit dem restlichen Netz. Bevor das Kraftwerk wieder Leistung einspeisen darf, müssen jetzt Spannung
Frequenz und Phase der Generatorwelle exakt zu dem passen, was im restlichen Netz so mitläuft. Wenn du nämlich da außer Takt bist oder zuschaltest, bekommt jetzt die Turbine einen elektrischen Schlag, der sich mechanisch anfühlt. Das kannst du dir vorstellen, wie, ich sag mal, einem Auto bei Vollgas plötzlich in Rückwärtsgang reißen. Sehr gut fürs Getriebe, hört sich super an. Ja? Und deshalb wartet ein Automatiksystem genau die Millisekunde ab, in der eben beides sauber übereinstimmt. Und dieses Automatiksystem hast du auch bei sogenannten Notstromaggregaten. Das ist das, was eben ein Gutes von einem Schlechten unterscheidet. Das bezahlst du einfach mit, aber dann geht dir nichts kaputt. Du hast ja diesen Sinus, 50 mal in der Sekunde, ja, von Plus nach Minus. So, und wenn du jetzt in dieser Millisekunde im Minus bist und du schaltest zu, du bist gerade im Plus, was passiert? Du bist total unsynchron, ja, du bist die ganze Zeit, bist du oben, unten, aber die arbeiten gegeneinander und dann weiß deine Elektronik am Ende gar nicht, was da abgeht, was da passieren soll und dementsprechend geht dir dann was kaputt. Das verstehen einfach viele nicht, so dass mit dem Sinus und so weiter, deswegen hört ihr ja jetzt zu. Also, schließlich im vierten Schritt, das war jetzt der dritte Schritt, die Synchronisation, jetzt der vierte Schritt, gibt man langsam Last drauf. Also man geht jetzt nicht Vollgas aus dem Stand, sondern man gibt da langsam Leistung drauf. Man fährt langsam hoch, entspannt. Also erst danach, Schritt für Schritt, Umspannwerke und Verbraucher wieder zuschalten und die Last langsam hochfahren. Mess- und Schutztechnik, die überwachen dabei logischerweise ständig Spannung, Temperatur, Ströme, damit eben diese frisch reparierte Strecke nicht beim ersten Vollgas wieder als teurer Lichtbogen endet. Das ist einfach nur elektrotechnisch, energietechnisch logisch. Und ich finde, anhand dieses 4-Punkte-Plans, ja, weil es ist ja immer wieder so, dass die Politiker mit einem Punkteplan kommen, um dass das alle irgendwo verstehen. Jetzt habt ihr auch von mir einen 4-Punkte-Plan. Bei Spannung von 110 kV hört man raus, was da für Fachmänner aus dem Elektrotechnikbereich zu Werke waren und den Tag, die Nacht durchgearbeitet haben in einem beheizten Zelt. Die haben den Tag gerettet, die haben die Nacht gerettet, die haben so viele Haushalte wieder. Aber gibt's für diese Männer eine Parade? Gibt's da irgendwie für ein Dankeschön irgendwie mal so ein Standing Ovations? Gibt's da irgendwie mal in den Nachrichten? Das sind die Männer, so hingestellt in einer Reihe, das sind sie, die wir brauchen, so mit den... Nein, kein Dankeschön, kein gar nichts. Also, liebe Freunde der Elektrotechnik, nicht alle Helden tragen ein Cape. Und ich weiß es, was ihr täglich leistet. Also wenn ich von euch auch diese geilen Fragen bekomme, die ihr mir per Mail oder auch per Postkarte an das Postfach 1723 in 54207 Trier schickt, meinen Respekt habt ihr. Ihr seid diejenigen an der Front. Ah, und das ist im Prinzip wie, wenn ihr ein Problem mit der IT habt, ja, euer Router, eure Internetleitung funktioniert nicht, wen kriegt ihr ans Telefon, hat dieses arme Würstchen, das da ans Telefon geht oder die gute Frau, die in diesen Kreuzern, das ist der erste Prellbock und die wissen das und die sind so froh, wenn ihr da mal freundlich seid, wenn der Handwerker zu euch kommt, seid freundlich zu denen, bietet denen Kaffee an, die können nichts dafür. Es sind andere, die dafür schuld sind. Nur mal so. Okay, aber jetzt haben wir den ersten Punkt erstmal geklärt, was da überhaupt alles abging und so weiter. Aber jetzt habe ich ja gesagt, okay, Wärmepumpe, Stromausfall und so weiter. Ja, was friert da eigentlich ein? Jetzt nehme ich wirklich mal, okay, Stromausfall, Wärmepumpe. Auch hier machen wir es simpel. Hier will ich mich gar nicht zu lange aufhalten. So eine Wärmepumpe ist ja im Prinzip ein umgekehrter Kühlschrank. Ja, ich habe das Bild aufgerufen, Quelle Nummer 5. Innen drin befindet sich jetzt ein Kältemittel. Das habe ich alles schon in meiner Podcast-Folge erklärt. Wer dazu gerne mehr wissen möchte, ich mache das jetzt nur in kurze. Also, innen drin befindet sich ein Kältemittel. Der Verdichter macht aus einem niedrigen Druck einen hohen Druck, wodurch das Kältemittel jetzt warm wird. Im Wärmetauscher gibt dann das Kältemittel dann die Wärme an dein Heizungswasser ab, was gerade verdichtet wurde, warm gemacht wurde. Dann entspannt sich das Kältemittel wieder, wird kalt und holt neue Wärme aus der Umgebung. So. Und das immer in diesem einfachen Kreislauf. Ja, einfach im Kühlschrank andersrum. So. Und bei einer sogenannten Luftwasser-Monoblock-Wärmepumpe steht das komplette Kältemodul ja draußen. Kennen wir alle draußen? Ja, man sieht, ach, der Kollege hat eine Wärmepumpe, ja. Also im Haus, im Keller hast du nur Heizungswasser. das hin und her läuft, ja, in deinem System im Haus. Kommen wir jetzt mal zum Normalbetrieb im Winter. Normalbetrieb. Das eben angesprochene Außengerät, das zieht ja jetzt die Luft von außen an. Läuft, zieht, ja, frisst Strom. Bei niedrigen Temperaturen richtig viel Strom. Ja, da habt ihr aber eine richtig dicke Stromrechnung, damit ihr es warm habt. Aha. Aus der Luft. Die Pumpe schickt jetzt warmes Wasser in deine Heizkörper oder deine Fußbodenheizung. Und die braucht es auch oft, weil die Wärmepumpe eben bei einer gewissen Leistung eben nicht so effizient arbeitet. Komme ich aber gleich zu dem kurzen Wink. Und der Frostschutz, der sogenannte Frostschutz ist ja auch mit drin, der kommt über Durchfluss und Regelung ins System rein. Frostschutz schützt vor Frost, bringt einem an nur nichts, wenn der Strom ausfällt. Jetzt kommen wir nämlich genau dazu, zu diesem Stromausfall. Ja? Der Verdichter bei einem Stromausfall der Wärmepumpe bleibt also jetzt stehen. Und genau so bleibt auch die Umwälzpumpe stehen. Auch das Wasser steht plötzlich. Ja, liebe Sanitärleute, ich mache nicht nur Sanitär, was will ich mit Elektrik? Du musst es schon verstehen. Und ohne Elektrotechnik ja, bist auch du aufgeschmissen. Also, Wasser bleibt auch stehen. Und draußen hast du jetzt Minusgrade. Da kommt Freude auf. Physik ist zum Leidwesen der Grünen nämlich sehr unideologisch. Wie wir alle in der Schule mal gelernt haben, friert Wasser bei 0 Grad oder ab 0 Grad und darunter. Außerdem haben wir ja gelernt, dass gefrorenes Wasser sich ausdehnt. Deswegen macht man ja in der Regel auch so Regentonnen. Wenn man weiß, es friert, macht man sie leer, damit einem die nicht platzt. Nur mal so als ganz, ganz simples Beispiel. So, und jetzt ist aber so, Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert. Der engste Punkt im System ist deine Freundin nach 5 cm. Nein, das ist mir, es fällt mir mal so ein, wenn ich das sage, aber nein, sind natürlich die Rohre und besonders der Plattenwärmetauscher im Außengerät. Du erinnerst dich, welches die vermeintlich warme Luft von außen aufnimmt. So, und wenn das Eis jetzt Druck macht, platzt natürlich zuerst der schwächste Punkt. Ergebnis? Geplatzte Wärmetauscher. Im Zweifel hast du noch einen Riss in der Leitung. Und wenn du Pech hast, Wasserschaden in der Bude plus Totalschaden an der Wärmepumpe. Klar, da kommt Freude auf. Das ist erstmal der Kern der geplatzten Wärmepumpengeschichte. Mehr ist es nicht. Also ich habe jetzt noch nichts von Explosionen gesagt. Normale Wärmepumpe, das platzt, das geht hoch, wenn man so möchte. Es ist kein Mysterium. Das sind ganz normale sogenannte Frostschäden, wie bei einer Wasserleitung in der Gartenlaube, wenn du sie im Winter nicht entleerst. Physik, Business as usual. Soweit so unangenehm, soweit so teuer, aber auch soweit so unspektakulär. Darüber wirst du aufgeklärt. Bei einem Stromausfall kann genau das passieren. Ätzend, blöd, dumm, teuer, aber es ist nichts hochgegangen. Jetzt kommen wir aber mal zu dieser Panikkomponente. Und dazu habe ich für dich logischerweise auch wieder eine Quelle, die Quelle Nummer 6. Und da geht es jetzt nämlich um dieses Kältemittel, ja, dieses R290. So, also Propan R290, die Propagandabombe oder vielleicht auch reale Gefahr. Wo ich das gehört habe mit Propan, dachte ich mir, Herr Propan kenne ich doch irgendwo aus dem Campingbereich. Da sagt doch auch keiner was. Das ist jetzt genau der Punkt, der euch aber sowas von, ich glaube, einmal zum Kopfschütteln, einmal zum Lachen und zum Weinen bringen wird. Denn aktuell werden ja sehr viele Wärmepumpen mit dem eben genannten Kältemittel R290, also Propan, gebaut. Wie gesagt, ihr kennt das alle aus dem Camping. Warum wird das jetzt aber mit diesem R290 gemacht? Pass auf, es geht einmal um den sogenannten GWP-Faktor. Den habe ich dir nämlich in der Quelle 6 darauf gerufen. Und zwar, R290 hat einen extrem niedrigen GWP-Wert oder GWP-Faktor. GWP steht für Global Warming Potential. Ja, es hört sich sehr nach grüner Ideologie an. Das ist der Wert, der so niedrig ist, also bedeutet das Klimafreundlichkeit. Wenn du das verbrennst, wenig CO2-Ausstoß. diese CO2-Geschichte, ich bin da sehr zwiegespalten. Also früher ist sau viel gewachsen bei den Dinosauriern und da haben wir viel CO2 gehabt. Gab es Dinosaurier? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch eine Geschichte. Es wird ja vieles in Frage gestellt, aber Gewächshäuser brauchen CO2, damit alles wächst und wir machen ja einen auf, das müssen wir sparen. Anderes Thema, aber gut, es ist klimafreundlich, deswegen benutzt man es. Es geht ja darum, was du am Ende dir holen sollst, um Geld zu sparen oder eben was man dir vorschreibt, was wohl besser wäre. Außerdem hat R290, also dieses Propan, sehr gute thermodynamische Eigenschaften. Jetzt immer wieder im physikalischen Bereich. Es hat nämlich eine hohe Effizienz und auch eine hohe Vorlauftemperatur. Wenn ich sage, R290 hat sehr gute thermodynamische Eigenschaften, meine ich, aus wenig Verdichterarbeit von meiner Wärmepumpe, von dem Kompressor, holt dieses Kältemittel viel Wärme raus. Der sogenannte COP, also der Coefficient of Performance, also Koeffizient of Performance oder auch der Wirkungsgrad deiner Wärmepumpe, das ist ja das, was er aus einem Kilowatt Strom, wie viel Wärme, also wie viel Kilowatt Wärme, Kilowattstunden kann ich rausziehen. Das ist bei so einer Wärmepumpe typischerweise mit einem Kilowatt Strom, 4 Kilowattstunden Wärme. Erstmal cool. Klar, das macht so eine Wärmepumpe auch so effizient. Ja. Also, nochmal, der COP, dieser Wirkungsgrad, sagt dir, wie viel Wärmeleistung du pro eingesetzter Kilowattstunde Strom bekommst. Also ein COP von 4 heißt eine Kilowattstunde Strom, 4 Kilowattstunden Wärme. Also mehr COP, also Coefficient of Performance, gleich weniger Stromkosten für die gleiche Heizleistung. Und mit der hohen Vorlauftemperatur, das heißt, mit R290 kannst du in der Praxis locker Vorläufe um die 60, 70 Grad Celsius fahren, also auch alte Heizkörper. Und das war jetzt der entscheidende Punkt, gerade bei älteren Wohnungen, Altbauten, sind diese alte Heizkörper noch sinnvoll bedienbar mit so einer Wärmepumpe, während viele andere Wärmepumpen, Kältemittel, allein schon thermisch früher, ich sag mal, in die Knie gehen. Und deshalb braucht es da eben auch, weil du eben nicht diese Vorlauftemperatur hast, braucht es eben bei den anderen Wärmepumpen, Fußbodenheizung, Abdichten von Fenstern. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ey, yo, ich habe mir jetzt eine Wärmepumpe eingebaut oder mein Nachbar oder sonst wer, der musste erstmal abdichten und so weiter und so fort. Ja, wenn du das mit dem Propan machen kannst, plus, und jetzt ist wieder der Punkt, wo wir gleich mit dieser Explosionsgefahr, wo du Lotto spielen kannst, kannst du machen. Und ich würde es auch machen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es damit machen. Also ich würde natürlich das beste Mittel dafür nehmen und nicht irgendwie unnötig noch eine Fußbodenheizung und noch eine Abdichtung und so weiter, weil diese Kosten sich wieder reinzuholen. Viel Spaß. Okay, also. Quelle Nummer 7. Ja, und zwar, der Nachteil jetzt von diesem Propan 290, also R290. Propan ist ja bekanntlich brennbar. Ja, das soll es ja auch sein. Dafür brauche ich es ja, dafür ist es ja Propan, Gas. So, pass auf, also Propan 290 wird nach der DIN EN 378, deswegen die Quelle 7, ist eine europäische Norm, die sich mit der Sicherheit und Umweltanforderungen für Kälteanlagen und Wärmepumpen befasst. Deswegen habe ich es mit reingenommen, damit du einfach weißt, wo ich meine Informationen auch her habe, in die Sicherheitsgruppe A3 eingeordnet. So, A3. Nicht toxische, hochbrennbare, zum Beispiel Propan R290 oder Isobutan R600A. Das sind zwei Stück, die dazu zählen zu dieser Sicherheitsgruppe 3. Also leicht entzündlich. Und deshalb gelten auch spezielle Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit Propan. Und dazu jetzt Quelle Nummer 8. Da habe ich hier so eine komplette PDF, weil da gibt es der Anlagenmechaniker, die Fachkraft, die dir mit Propan, mit R290 eine Wärmepumpe installiert, der macht das nicht einfach so mal, Ali, ich mache ohne Rechnung, mache ich billiger. Nee, eben nicht. Also, die Installation ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal überhaupt erlaubt. Das heißt, auch dafür gibt es wieder Schulungen und einen Schein. Das kann nicht einfach jeder machen, der das noch nie gemacht hat. Wenn du als Anlagenmechaniker diesen Auftrag bekommst und du hast aber diesen Schein nicht, musst du absagen. Dann sei so ehrlich, verdammt. Du willst nicht derjenige sein, wenn da was passiert. Ich sag's dir nur, scheiß auf die Kohle am Anfang. Und jetzt gibt es gewisse Vorgaben dazu, nämlich zum Aufstellungsort, Mindestabstände und Schutzbereiche. Und jetzt kommt nämlich, weswegen ich hier auch diese Quelle verlinkt habe, Hersteller und Fachverbände sagen auch bei dem Thema ziemlich klar, dass bei fachgerechter Installation einer Propanwärmepumpe keine relevante Gefahr ausgeht. Warum? Die Füllmenge von diesem Propan ist erstmal begrenzt. Das bedeutet, selbst wenn das komplette Propan auf einmal rauskommt, ist die Gasmenge so klein, dass sich das draußen schnell in der Luft verdünnisiert und der gefährliche Bereich räumlich und zeitlich wirklich stark begrenzt bleibt. Also du musstest schon wirklich dahin gehen, wo es gerade austritt und schnell mit dem Feuer drangehen. Mit einem Bunsenbrenner oder sonst irgendwas. Außerdem, und das ist der zweite Punkt, ist das System geschlossen. Bedeutet, das Propan bleibt im normalen Betrieb komplett im Kältekreislauf und kommt weder in die Raumluft noch ins Heizungswasser, solange nicht mechanisch etwas zerstört wird. Das dritte ist, in so einer Wärmepumpe, da sind ja auch Sensoren und Abschaltmechanismen verbaut. Bedeutet, die Elektronik überwacht Druck, Temperatur und teils auch Lecksignale und schaltet Verdichter auf und Anlage, wenn was passiert, also auf Anfrage, eben ab. Zündquellen, sobald etwas aus dem Ruder jetzt nämlich läuft, damit kein weiteres Gas gefördert wird, und eben auch Zündquellen minimiert werden. Das heißt also, da ist ja Elektronik verbaut. Ja, jetzt denkt sich jeder, klar, ey, du hast einen Stromausfall gehabt, die Sensoren, alles war aus. Ja, kommen wir gleich zu. Aber der Aufstellort und die Abstände, die werden ja logischerweise auch so gewählt, dass Propan bei einem Leck in die freie Luft entweicht und eben nicht in deinen Keller und sich da sammeln kann. Und jetzt zur entscheidenden Frage aber. Und dazu habe ich jetzt für dich mal die Quelle 8. Eigentlich waren es ganz, ganz viele. Ich hätte da auch hinter einer Paywall gemusst von Spiegel und so weiter, wo ich mir denke, Alter, Dicker, ich bezahle nicht für einen Spiegelartikel, ey. Oder irgendeine andere Links-ÖRR-Artikel, wo irgendwas so für einen Euro ein Probeabo, wer sowas macht, ist echt armselig. Nein, ich meine, wir haben alle schon ein Dauerabo, was wir nicht wollen mit der GEZ, wo man am besten nicht bezahlt. Ja, gibt es gewisse Wege, dass man das nicht bezahlen muss, aber habt ihr nicht von mir? Doch, habt ihr von mir. Könnt ihr mich auf Anfrage gerne auch mal fragen, wo ich da was habe, aber ihr könnt euch selber schlau machen, da gibt es genug Wege. Ja, aber ich meine, ich finde, Angebot und Nachfrage sollte regeln, ja, wenn ich Netflix-Abo oder Sky oder sonst irgendwas, das mache ich bewusst, dass ich dafür bezahle. Ich habe beides nicht, aber. Ja, bei dem anderen werden wir gar nicht gefragt und da kommt irgendein Bullshit von in einfacher Sprache und Sprachpolizei und leck mich fett, nee, braucht kein Mensch. Okay, aber es gibt tatsächlich einen dokumentierten Schadensfall, der aktuell in den Medien ja rumgereicht wird. Natürlich, das ist wie mit Fukushima. Da ist ein Atomkraftwerk, was man leck hatte, wo kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Aber das ist der Präzedenzfall. Das ist der Fall, wo wir sagen, Atomkraft, nein, danke. Ey, leck mich fett. Nein, pass auf. Also, in einer Anlage mit Propanwärmepumpe ist bei Frost der Wärmetauscher beschädigt worden. Warum, haben wir gerade geklärt. Druck und so weiter. Dabei konnte jetzt das Propan in diesen Heizkreis und diesen Heizwasserkreis reinkommen. Und über Entlüftungsventile ist jetzt das Gas in einen Anbau ausgetreten und hat sich dort entzündet. Ergebnis war eine sogenannte Verpuffung und schwere Gebäudeschäden. Das zeigt jetzt, wie gesagt, ich habe dir jetzt erstmal gesagt, was passiert, wenn man das fachgerecht installiert, dass dieser Fall eigentlich nicht eintreten kann. Du hast jetzt gerade rausgehört, okay, es gab einen Fall, es gab mal so einen, ja, kommen wir gleich zu noch. Aber es zeigt auf jeden Fall, theoretisch kann bei einem extrem unglücklichen Zusammenspiel von Frostschäden, hydraulischem Aufbau und Leckage Propan ins Haus gelangen und sich entzünden. Aber schau dir an, was da alles gleichzeitig schieflaufen muss. Erstens Frostschäden im Wasserweg, der den Wärmetauscher mechanisch aufreißt. Okay, kann bei einem Blackout passieren. Die Konstruktion oder der Einbau müssen so ungünstig, / verpfuscht, von ich mach's dir billiger ohne Rechnung, dass Propan nicht nach außen entweichen kann, sondern eben in den Heizkreis gedrückt wird. Dieses wenige Propan schon. Drittens muss jetzt die Entlüftungsstelle innen liegen, an der sich jetzt das Gas sammeln kann. Und viertens, ja, also diese ganzen Sachen, die ersten drei plus jetzt der vierte Punkt. Und dann muss noch eine mögliche Zündquelle im richtigen Moment dafür sorgen, dass die Reaktion aber mal so richtig durchstartet. Ja, also das Ganze in einer Technik, die genau für solche Risiken genormt wurde und wo Hersteller extra, ich sag mal, Sicherheitskonzepte mit Ventilen, Sensoren und Abschaltbedingungen schon eingebaut haben, da kannst du auch Lotto spielen. Wenn du sagst, genau aus dem Grund holst du es dir nicht, ei, gut, okay, dann brauchst du gar nichts, brauchst auch keine ETFs machen, weil im Prinzip kannst du auch sagen, bei einem ETF, in dem Moment, wo ich raushole, oh, jetzt ist sie im Minus, oh, jetzt gerade ist ja alles nur Zockerei mit den Aktien und mit Bitcoin und so weiter, ja, gut, okay, dann lass die Kohle auf dem Konto, die Inflation frisst schon, ja, die erhöhen einfach weiter die Geldmenge, die rausgepumpt wird, Inflation steigt, ja, die Preise, wird alles teurer, ich muss noch mehr Papier auf den Tisch legen und ich verstehe es nicht, ja, gute Nacht, Marie. Also, im Prinzip ist das ja so, als würdest du sagen, Kreuzheben ist lebensgefährlich. Ich habe von einem gehört, der hat sich beim Warmmachen mit 200 Kilo den Darm aufgerissen. Oder beim Kniebeugen sind ihm die Knie weggeknickt. Da gibt es auch so coole TikTok-Videos, wo du denkst, ach du Scheiße, ja. Vielleicht auch noch ein Genick gebrochen, weil die Stange über den Kopf und so weiter und der steht nicht mehr auf, querschnittsgelähmt. Ja, das geht eine Million Mal gut und einmal vielleicht nicht. Kann passieren. Wenn aber Technik, Vorbereitung und in dem Fall mit dem Kreuzheben oder mit dem Kniebeugen die Ausführung komplett daneben liegen, dann passiert's. Realistisch sind beim Blackout aber drei Dinge viel wahrscheinlicher als eine Propanexplosion. Und zwar, was ich bereits genannt habe, einfrierende Leitung, geplatzte Wärmetauscher, eingefrorener Heizkreis im Haus und der unkontrollierte Einsatz von Heizlüftern, ja, liebe Berliner, und Notstromaggregate, die falsch angeschlossen werden. Ja, dazu werde ich auch nochmal was machen, podcastfolgenmäßig. Aber ja, liebe Berliner, ich denke, wir haben alle die Bilder in den Nachrichten und Berichterstattungen gesehen, dass es zu Engpässen bei der Lieferung von Notstromaggregaten kam. Ich kann es euch ja nicht verdenken. Ich meine, wenn ich kein Notstromaggregat zu Hause habe und ich brauche aber Strom nicht, um mein blödes Smartphone zu laden. Aber Leute, also da kann viel kaputt gehen. Ja, ich meine, eure Heizung heizt ja auch, wenn ihr sie auf Sternchen habt oder aus habt. Ja, weil damit sie eben nicht kaputt friert. Wir haben die Minusgrade gehabt. Dann hast du lieber ein Notstromaggregat, auch mal vielleicht für eine Elektroheizung, für einen Heizlüfter und so weiter, damit du wenigstens ein bisschen Wärme hast oder dir mal was Warmes zu essen kochen kannst oder. Ja, und wenn ich gesehen habe, dass Menschen mit Pflegestufe 4 und 5, ich meine, haben sie auch wieder exemplarisch welche rausgepickt, ja, in Sporthallen und so weiter untergebracht werden, die Hotels sich feiern lassen für 70-Euro Preise und andere kriegen es umsonst. Ja, du kriegst, was du willst. Also, nochmal kurz und knapp. Die Medien berichten natürlich über Propanexplosionen, weil das Klicks bringt. Aber die echte, viel häufigere Gefahr ist wesentlich banaler und kostet, in Anführungsstrichen, nur ein bisschen Geld, bringt aber keine Schlagzeilen. Ich finde den folgenden Vergleich dazu noch sehr, sehr passend, was ich dir gesagt habe am Anfang der Podcast-Folge oder beziehungsweise mit dem Propan, mit dem Wohnwagen. Denn in so einem Wohnwagen steht oft eine viel größere Propangasflasche direkt neben deiner Schlafcouch. Du bist da im Auto unmittelbar ein paar Meter von weg und das akzeptieren wir seit Jahrzehnten. Aber diese kleine genormte Propanmenge in der Wärmepumpe draußen im Garten wird plötzlich zur nationalen Bedrohung stilisiert. Und genau das ist mein Humor, für den wir ja alle so gerne GEZ bezahlen. Herzlichen Glückwunsch, ja? Also, wo die echten Probleme liegen, noch ganz zum Schluss, ja? Schauen wir nochmal kurz aufs Gesamtsystem. In Berlin haben wir jetzt gelernt, dass eine einzige überalterte Kabelbrücke ein kritischer Knoten für zigtausend Menschen war. Die N-1-Regel, also eine Leitung darf ausfallen, ohne dass alles zusammenbricht, wurde an dieser Stelle komplett ignoriert. Es gab keine Redundanz, in Klammern Ausfallsicherheit. Nach einem sehr ähnlichen Anschlag, das war schon 2024 in Köpenick, gab es schon mal Analysen, die genau solche Schwachstellen auflisteten. Trotzdem war die Brücke in diesem Jahr, also 2026, immer noch unzureichend abgesichert. Wofür bezahlen wir? Fragezeichen. Parallel dazu verpulvert ja der Staat immer noch 4 Milliarden für sogenannte Energiesymbolik, also ja, CO2-Bepreisung. Ja. Das ist tolles Geschäft, wirklich. Also wer sich das ausgedacht hat, genial. Kritische Infrastruktur, physischer Schutz oder flächendeckende Videoüberwachung, gerade bei solchen Punkten, ohne rechtzeitig gebaute Düker über dem Kanal, obwohl es solche Unterführungen in Berlin längst gibt, Fehlanzeige. Es ist im Prinzip wie Training. Du kaufst ein Kompressionsshirt, Fitness-Tracker, Insta-Coach, aber trainierst nie die Grundübungen, sondern blockierst Geräte, während du zwischen 2 halben Sätzen, die wie Müll aussehen, mit Doomscrolling beschäftigt bist, um den Leuten, die wirklich trainieren, die Luft wegatmest. Ja? Dankeschön, Gen Z. Also beim Stromnetz heißen die Grundübungen Redundanz gleich Ausfallsicherheit, Schutzkonzepte, Wartung und Erneuerung alter Komponenten. Und beim Thema Wärmepumpen heißen die Grundübungen VDE und DIN EN378, ja, für diese ganzen Gase, korrekte Auslegung und Aufstellung der Anlagen und Frostschutzkonzept für Stromausfall stets mit Bedenken und Einhalten. Was macht die Politik aber lieber? Papier produzieren, Ziele verkünden, Bürokratie hoch, Schlagzeilen bedienen. Was machen wir Handwerker? Kabel ziehen, Muffen bauen, Wärmepumpen aufstellen, zusehen, dass jeder Mensch Energie bei sich zu Hause hat und jetzt gerade die Suppe auslöffeln, die andere ihn eingebrockt haben. Wenn du nämlich im Handwerk bist, bist du auf der Seite des Machers. Ja, dein Job ist es, die Physik zu bändigen, dass Leute im Warmen sitzen, selbst wenn oben wieder jemand glaubt, Realität wäre verhandelbar. Also, bevor ich mich jetzt aber hier in irgendwas reinsteigere, mal das kleine, die Schlussfolgerung für diese doch lange, aber ich denke auch sehr aufschlussreiche Folge. Der Anschlag auf die Kabelbrücke in Berlin war ein Angriff auf kritische Infrastruktur. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Klar war auch ein politischer Hintergrund und klar technische Ursachen für waren die Folgen. Ja, also eine alte, unzureichend redundante Netztopologie wurde zum Risiko für zigtausende Menschen. Wärmepumpen sind bei einem Stromausfall natürlich frostgefährdet, aber keine Explosionsgefährdung. Also keine spontane Explosion. Natürlich sind geplatzte Wärmetauscher und geplatzte Leitungen, kaputte Sensoren ärgerlich, aber das ist, ich sag mal, ein normales oder in Anführungsstrichen verständliches Risiko, das man mit guter Planung begrenzen kann. Propan in Wärmepumpen ist technisch beherrschbar. Es ist nicht verkehrt, aber auch nur, wenn Normen eingehalten werden, die Aufstellungsbedingungen stimmen und Fachleute daran gearbeitet haben. Die dokumentierten Fälle, in denen Propan in den Heizkreis gerät und sich entzündet, sind Ausnahmen unter speziellen Fehlerkombinationen, aber nicht der Standardfall. Das wahre Sicherheitsproblem sitzt selten im Gerät. Es sitzt eher in vernachlässigten Netzen, fehlender Redundanz, falscher politischer Prioritätensetzung. Oder einfach gesagt, Technik will gewartet werden, Ideologie nicht. Und im Winter gewinnt immer die Physik. Wenn du noch Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, schreib mir ganz gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Das Kontaktformular schickst du ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du mit von mir zu 100% eine Antwort. Genauso, wenn du ein eigenes Thema hast, vielleicht für eine YouTube-Videoberechnung für mittwochs oder eine neue Podcast-Folge, ein neues Thema, trag dich auch gerne für meinen Newsletter ein. Denn da siehst du, was im vergangenen Monat lief, was im Folgemonat so kommt. Verschicke ich einmal Ende des Monats. Also kein Spam und so weiter, kostenlos, kannst du dich eintragen, kannst du dich auch jederzeit wieder austragen. Ich mache mir da sehr viel Mühe mit, auch mit persönlichen Worten an dich. Und das heutige Zitat ist von einem meiner Landsleute, es ist von Galileo Galilei. Der gute Mann hat das nicht auf Instagram geschrieben, sondern 1612 in seinem dritten Brief über die Sonnenflecken an den Augsburger Gelehrten Mark Weiser, also Welser war das, glaube ich, der, also Deutschland war mal das Land der Dichter und Denker und nicht der Bitches und Banker. Damals ging es genau um das, worüber wir heute auch reden. Glaubst du der Mehrheit der Gelehrten oder glaubst du dem, was Messung, Beobachtung und gesunder Menschenverstand dir sagen? Das Zitat lautet nämlich, jetzt pass auf, in questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual. In den Naturwissenschaften ist die Meinung von tausenden Leuten nichts wert gegen einen einzigen, der sauber denkt und misst. Und genau das haben wir in dieser Folge doch gehört. Tausend Politiker, Talkshows und Schlagzeilen erzählen dir etwas über Wärmepumpen, Propan, Explosionen, Blackouts. Aber am Ende zählen die Monteure an der Kabelbrücke, die Ingenieure im Leistenstellenraum und die paar Leute, die sich wirklich mit der DINI EN378, VDE und Hochspannung beschäftigt haben. Galileo hätte in Berlin 2026 wahrscheinlich nur trocken gesagt, ach, die Autorität von 1000 Pressemitteilungen ist nichts gegen einen Elektriker, der weiß, was 110 kV und ein Plattenwärmetauscher im Frost wirklich machen. Mach's gut, bleib gesund, dein Giancarlo, the teacher.